Willkommen zurück zu Sebastian Haffners Anmerkungen zu Hitler zum zweiten Teil Verbrechen. Hitler hat sich, wie eben gezeigt, dieses Verbrechens im Laufe des Jahres 42 fünfmal öffentlich gerühmt, aber nur in allgemeinen Wendungen. Die Einzelheiten hat er in Deutschland so weit wie möglich geheim halten lassen, und zwar offenbar deswegen, weil er keine Billigung erwarten konnte, sondern im Gegenteil unerwünschte Beunruhigung und vielleicht sogar Widerstände, wie sie schon die Aktion Gnadentod behindert hatten. Hitler hatte vor dem Krieg zweimal ausprobiert, wie die Masse der Deutschen auf offene Gewalttätigkeit gegen die Juden reagieren würde. Bei dem reichsweiten Boykott jüdischer Geschäfte durch die SA am 1. April 1933 und dem ebenso reichsweiten und ebenso von oben angeordneten Großpogrom am 9. und 10. November 1938, das noch heute als Reichskristallnacht bekannt ist. Das Ergebnis war von seinem Standpunkt beide Male negativ ausgefallen. Die deutschen Massen hatten nicht mitgemacht, im Gegenteil. Vielfach hatte sich Mitleid mit den Juden, Verärgerung und Beschämung gezeigt, allerdings nicht mehr als das. Offene Auflehnung hatte es nirgends gegeben. Und der Ausdruck Reichskristallnacht, der, man weiß nicht wie, sofort in aller Munde war, zeigte genau die Verlegenheit an, in der sich der Durchschnittsdeutsche angesichts der Untaten vom November 1938 befand. Einerseits Spott und Ablehnung, andererseits der ängstliche Wunsch, die eigentlichen Gräuel nicht wahrzunehmen und das Ganze auf zerbrochene Fensterscheiben herunterzuspielen. Klammer auf, Anmerkung von mir. Für alle, die es vielleicht nicht mehr wissen oder nicht genau wissen, am 9.10. November 1938 wurden in ganz Deutschland durch die SA die Synagogen in Deutschland geschändet, geplündert und angezündet. Klammer zu. An diesem Befund hielt sich Hitler, was Deutschland betraf. Er ersparte den deutschen Juden nichts, aber er hielt der Masse der Deutschen sorgfältig die Möglichkeit offen, sich unwissend zu halten oder sich vorzumachen, alles sei halb so schlimm. Die Vernichtungsaktionen fanden weit außerhalb Deutschlands statt, im tiefsten Osten Europas, wo Hitler mit mehr örtlicher Zustimmung rechnen konnte und wo im Übrigen seit Kriegsbeginn sowieso Mord die Lösung war. Für die Deutschen wurden die Juden offiziell nur umgesiedelt. Hitler ging sogar so weit, gerade die deutschen Juden nach Möglichkeit nicht direkt in die Vernichtungslager transportieren zu lassen, sondern zunächst in das Großghetto Theresienstadt in Böhmen, von wo sie noch eine Weile Postkarten an ihre deutschen Bekannten schreiben konnten, ehe es dann doch nach Auschwitz weiterging. Natürlich sickerte von dem, was dort geschah, vieles trotzdem nach Deutschland durch. Aber wer durchaus wollte, konnte unwissend bleiben oder sich wenigstens unwissend stellen, auch vor sich selbst. Und das taten die meisten Deutschen, wie übrigens auch die meisten Bürger der anderen europäischen Länder, aus denen die Juden ausgekämmt wurden. Etwas dagegen zu unternehmen, wäre für sie alle lebensgefährlich gewesen, und außerdem hatte man ja auch einen Krieg am Hals und reichlich eigene Sorgen. Das Äußerste, was der Einzelne riskieren konnte, war Nothilfe zum Untertauchen für persönliche jüdische Freunde, und die kam auch in Deutschland vor, wenn auch nicht so häufig wie etwa in Holland und Dänemark. Das Verbrechen im Ganzen zu verhindern, hätte eines Aufstands bedurft, und wie wollte man den unter Verhältnissen von Krieg und Diktatur zu Wege bringen? Immerhin haben Hitlers Massenmorde bei den Verschwörern des 20. Juli als Antrieb eine ehrenrettende Rolle gespielt. Graf Schwerin von Schwanenfeld, am 20. Juli-Prozess vor dem Volksgerichtshof nach seinen Motiven gefragt, hatte noch Zeit zu sagen: Ich dachte an die vielen Morde, ehe ihn Freisler niederschrieb. Der Vorwurf des Geschehenlassens, der den Deutschen noch lange anhängen wird, ist aber hier nicht unser Thema. Wir haben es mit Hitler zu tun. Und da bleibt die Feststellung interessant, dass er in sein größtes Verbrechen seine Landsleute nicht voll einweihte, weil er ihnen nicht traute. Trotz aller antisemitischen Propaganda der letzten 10 Jahre rechnete er nicht mit ihrer Bereitschaft zum Massenmord an ihren jüdischen Mitbürgern. Er hatte sie nicht zu dem vor nichts zurückschreckenden Herrenvolk machen können, das ihm vorgeschwebt hatte. Und hier mag einer der Gründe dafür zu suchen sein, dass er sie in den letzten Jahren zunehmend verachtete, den Kontakt mit ihnen nicht mehr suchte, gegen ihr Schicksal immer gleichgültiger wurde und schließlich sogar seinen Vernichtungswillen gegen sie selbst kehrte. Davon wird im nächsten und letzten Kapitel zu reden sein. Kommen wir jetzt aber noch einmal auf Irvings Entlastungszeugnis für Hitler zurück. Die am 30. November 1941 telefonisch an Himmler gegebene Weisung, einen an diesem Tag von Berlin abgegangenen Judentransport nicht zu liquidieren. Der Zeitpunkt ist interessant. Er liegt 5 Tage vor der russischen Gegenoffensive vor Moskau, die Hitler überzeugte, dass der Krieg nicht mehr gewonnen werden konnte. 10 Tage vor seiner Kriegserklärung an Amerika, mit der er die Niederlage besiegelte, und 50 Tage vor der Wannsee-Konferenz, auf der die Endlösung der Judenfrage, also die Ermordung der Juden auch Deutschlands und ganz Europas in Todesfabriken organisiert wurde. Bis dahin war der systematische Judenmord auf Polen und Russland beschränkt gewesen und seine umständliche Methode waren Massenerschießungen gewesen. Zwischen den drei Daten besteht ein offensichtlicher Zusammenhang. Solange Hitler in Russland noch einen ähnlich schnellen Sieg erhoffte wie ein Jahr zuvor in Frankreich, verband er damit die Hoffnung auf ein Einlenken Englands, da es mit Russland seinen letzten Festlandsdegen verloren haben würde. Er hat das oft ausgesprochen, dann aber musste er für England verhandlungsfähig bleiben. Er durfte nicht in Ländern als Massenmörder auftreten, aus denen alles, was dort geschah, sofort in England bekannt wurde. Was er in Polen und Russland tat, mochte er hoffen, wenigstens solange der Krieg dauerte, vor der Außenwelt geheim halten zu können. Massenmord in Frankreich, Holland, Belgien, Luxemburg, Dänemark, Norwegen, auch in Deutschland selbst, musste dagegen sofort in England bekannt werden und Hitler dort endgültig unmöglich machen, wie es ja auch geschah. Die Proklamierung der Bestrafung für diese Verbrechen als neues westliches Kriegsziel datiert vom Januar 42. Mit anderen Worten, seinen lange gehegten Wunsch, die Juden ganz Europas auszurotten, durfte er sich erst erfüllen, wenn er jede Hoffnung auf einen Ausgleichsfrieden mit England und die damit verbundene Hoffnung, den Kriegseintritt Amerikas zu vermeiden, aufgab. Und das tat er erst nach dem 5. Dezember 41, dem Tag, an dem ihn die russische Offensive vor Moskau aus seinem russischen Siegestraum riss. Es muss ein außerordentlicher Schock für ihn gewesen sein. 2 Monate vorher hatte er noch öffentlich verkündigt, wörtlich, dass dieser Gegner bereits am Boden liegt und sich nie mehr erheben wird, Zitat Ende. Und unter der Einwirkung dieses Schocks schaltete er nun eiskalt und blitzschnell. Wenn er in Russland nicht mehr siegen konnte, dann gab es, so Hitlers Folgerung, auch keine Friedensmöglichkeit mit England mehr. Dann konnte er auch gleich Amerika den Krieg erklären, was ihm nach Roosevelts so lange unbeantworteten Provokationen eine offensichtliche Genugtuung gewährte. Und dann konnte er sich auch die noch größere Genugtuung gönnen, nunmehr die Endlösung der Judenfrage für ganz Europa anzuordnen, denn auf die Wirkung dieses Verbrechens in England und Amerika brauchte er nun keine Rücksicht mehr zu nehmen. Freilich machte er mit alledem die deutsche Niederlage unausweichlich und sorgte auch gleich dafür, dass der Niederlage ein Strafgericht folgen musste. Aber dass ihn das nicht stören würde, hatte er ja schon am 27. November in den im vorigen Kapitel zitierten Gesprächen mit dem dänischen und kroatischen Außenminister bekundet, in denen er sinngemäß gesagt hatte, wenn Deutschland nicht siegen könne, dann möge es untergehen, er werde ihm keine Träne nachweinen. Kurz, im Dezember 41, innerhalb weniger Tage, trat Hitler zwischen den beiden nicht miteinander zu vereinbarenden Zielen, die er von Anfang an verfolgt hatte, der Weltherrschaft Deutschlands und der Ausrottung der Juden, eine endgültige Entscheidung. Er gab das erste als unerreichbar auf und konzentrierte sich ganz auf das zweite. Am 30. November war es dafür noch ein paar Tage zu früh gewesen. Mehr noch, er nahm jetzt auch die totale Niederlage Deutschlands mit allen ihren möglichen Folgen in Kauf dafür, die Judenausrottung in ganz Europa, nach der ihm schon lange der Mund wässerte, endlich durchzuführen. Von hier aus erklärt sich nun auch die Kriegserklärung an Amerika, die wir im vorigen Kapitel unter keinem politischen Gesichtspunkt erklärlich machen konnten. Der Politiker Hitler dankte im Dezember 41 endgültig ab zugunsten des Massenmörders Hitler. Auch die völlige politische Inaktivität und Lethargie Hitlers in der zweiten Kriegshälfte, über die wir uns im vorigen Kapitel zu wundern Gelegenheit gehabt hatten und die mit seiner früheren politischen Wachheit und Entschlussfreudigkeit so auffallend kontrastiert, erklärt sich jetzt. Politik, für die er so begabt gewesen war, interessierte Hitler nicht mehr. Für das Ziel, das er jetzt noch als einziges verfolgte, brauchte er sie nicht. Politik? Ich mache keine Politik mehr. Das widert mich so an. Der Ausspruch zu Ribbentrops Verbindungsmann im Führerhauptquartier Hebel stammt zwar aus einer späteren Zeit, Frühjahr 45, aber er hätte mit gleichem Recht schon seit 42 getan werden können. Von Ende 41 an machte Hitler keine deutsche Politik mehr. Er trieb nur noch mörderisches Allotria. Womit sich Hitler auch jetzt noch intensiver als je beschäftigte, das war die militärische Kriegführung. Militärische Kriegführung brauchte er noch, um die Zeit zu gewinnen, seinen beabsichtigten Massenmord durchzuführen und den Raum zu halten, in dem er seine Opfer fand. Und nur auf Zeitgewinn und Raumverteidigung war dann auch seine Strategie in den Jahren nach 1942 gerichtet. Initiativen zu spektakulären militärischen Einzelerfolgen, die einem anderen als Hitler vielleicht doch noch wieder eine Chance zu einem Verhandlungsfrieden hätten geben können, hat Hitler spätestens seit Anfang 1943 nicht mehr entfaltet, und wo einzelne seiner Generäle solche Initiativen ergriffen, Rommel im Sommer 1942 in Afrika, Manstein im Frühjahr 1943 in der Ukraine, hat er sie nicht unterstützt, eher behindert. Auch sie interessierten ihn nicht mehr. Alles spricht dafür, dass er sich mit der schließlichen Niederlage seit der Jahreswende 1941-1942 innerlich abgefunden hatte. Immerhin schon aus dem November 1942 stammt sein berühmt gebliebener, in seiner Doppeldeutigkeit viel verratender Ausspruch: Ich höre grundsätzlich immer erst 5 Minuten nach 12 auf. Dass er in diesen Jahren, während sich der Ring um Deutschland immer enger schloss, in seinen Tischreden im Hauptquartier trotzdem oft ungebrochene Selbstzufriedenheit und gelegentlich sogar robuste Aufgeräumtheit zu erkennen gab, lässt sich nur mit dem Bewusstsein erklären, dass in dieser Zeit sein nunmehr einziges Ziel ebenso der Verwirklichung täglich näher rückte, wie die alliierten Armeen dem zernierten und bombardierten Deutschland näher rückten. 3 Jahre lang wurden Tag für Tag jüdische Familien in ganz Europa aus ihren Wohnungen oder Verstecken geholt, nach Osten transportiert und nackt in die Todesfabriken getrieben, wo die Schornsteine der Verbrennungsöfen Tag und Nacht rauchten. Erfolge wie in den vergangenen 11 Jahren hatte Hitler in diesen 3 letzten nicht mehr zu genießen, aber darauf zu verzichten fiel ihm leicht, da er dafür ja mehr als je vorher die Lust des Killers genießen konnte, der die letzten Rücksichten abgeworfen hat, sein Opfer in der Hand hat und mit ihm verfährt, wie er will. Für den Hitler der letzten 3,5 Kriegsjahre war der Krieg eine Art Wettlauf geworden, den er immer noch zu gewinnen hoffte. Wer würde früher am Ziel sein? Hitler mit seiner Judenausrottung oder die Alliierten mit ihrer militärischen Niederwerfung Deutschlands? Die Alliierten brauchten 3,5 Jahre, bis sie am Ziel waren. Und inzwischen war auch Hitler seinem Ziel immerhin schrecklich nahe gekommen. Das war's zum Thema Verbrechen von Adolf Hitler, das 6. Kapitel. Es folgt jetzt dann noch das 7. Kapitel, da geht es um Verrat. Dieses 7. Kapitel werde ich auch in 2 Teilen vortragen. Und ihr wisst schon, sonntags ist immer was anderes dran. Also, bleibt behütet, bis dahin.